Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 114 vom 30. Oktober 2024. Direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und Mareile, jetzt leg mal die Bodenkarte weg. Du musst nämlich jetzt hier eine Podcast-Folge machen.
Ja, na gut. Okay. Lass uns loslegen.
Ja, das ist unglaublich, Mareile, bis zur letzten Minute in ihre Bodenkarte vertieft. Ich bin übrigens Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast. Aber Mareile, uns geht's hier eigentlich um mehr oder weniger aktuelle Forschung zum Thema Boden. Und da hast du, glaube ich, heute ein ziemlich neues Thema für unseren Podcast mitgebracht.
Genau, ich hatte festgestellt, dass wir bis dato noch gar nicht so genau über Bodenkarten gesprochen haben. Und das ist ja, gut, wer mich kennt oder auch meine Interviewfolge mal gehört hat, weiß, dass ich mich ja in den letzten Jahren sehr viel mit Bodenkarten befasst habe. Von daher ist mir das durchaus auch ein Herzensanliegen, dass wir heute uns endlich mal den Karten widmen und den digitalen Methoden in der Bodenkunde.
Ja, und da freue ich mich natürlich ganz besonders. Du kannst dich noch erinnern, als du das Thema vorgeschlagen hast, da habe ich unartikuliert geschrien ins Mikrofon und das sehr begrüßt, ne? Wurde auch wirklich mal Zeit. Und bevor wir das aber machen, Mareile, müssen wir erstmal gerade bügeln, was wir in unserer letzten Folge, beziehungsweise ich, dort verbrochen haben. Unser treuer Hörer Konrad hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben. Und hat gar nicht wirklich Kritik geübt. Der Konrad, der ist das immer, der macht das immer so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise. Harsche Kritik an der Folge hieß der Betreff oder so. Aber er hat nochmal darauf hingewiesen, es ging ja um die Archäologie am Ullafelsen, um Fäkalbiomarker. Das war ja der Hintergrund sozusagen. Und Konrad hat berechtigterweise aber nochmal darauf hingewiesen, dass es ja verschiedene Bodenfunktionen gibt. Ne? So. Jetzt kurze Pause an euch da draußen. Könnt ihr denn alle Bodenfunktionen, die im Bundesbodenschutzgesetz aufgeführt sind, aufzählen? Nein? Wieder niemand? Nee? Du da hinten? Nee? Okay, auch nicht. Dann erzähle ich sie euch nochmal. Ne? Es gibt also sogenannte natürliche Bodenfunktionen. Das ist einmal die Funktion als Lebensraum, die Funktion im Wasserhaushalt und dann noch so eine, was ich jetzt mal transkribiere mit Filter, Puffer, Speicher, Transformationsfunktion. Ne, das sind die großen drei natürlichen Bodenfunktionen. Dann gibt es noch eine Nutzungsfunktion. Die gehört auch immer da. Also ist es eine landwirtschaftliche Fläche oder wird es als Wald genutzt beispielsweise. Ne? Und dann gibt es noch die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Und da hat der Konrad darauf hingewiesen, gesagt, Christoph, da hätte man eigentlich in der Folge auch nochmal darauf hinweisen können. Und das hole ich hiermit nach. Und falls ihr euch jetzt fragt, Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, was bedeutet das eigentlich? Nur noch ganz kurz der Nachschub. Naturgeschichte ist also sowas wie Paläoböden, haben wir auch in der Folge mit Julian, die hieß Alter geht's noch, über Paläoböden, also über Böden vergangener Erdzeitalter, sage ich mal, gesprochen. Ne? Das wäre so naturgeschichtlich. Und kulturgeschichtlich ist halt alles, was so in Richtung Denkmalschutz geht. Ne? Also zum Beispiel vergangene Landnutzungsformen, ne? So Terrassenfeldbau oder so, die sich noch in der Landschaft wiederfinden. Das wäre zum Beispiel so eine kulturgeschichtliche Prägung. So, jetzt aber genug der Nachlese. Das artet immer aus bei mir. Mareile, du hast ein fantastisches Thema vorbereitet, das du betitelt hast Moorschwund in Brandenburg. Ich werde da sicherlich viele Fragen dazu haben, weil ich relativ ahnungslos bin. Eine der Fragen wird sein sicherlich, ob es überhaupt Moore in Brandenburg gibt, kann ich mir ja nicht vorstellen. Das Lied geht ja Märkische Heide, Märkischer Sand, ja. Wo soll denn da eigentlich Moor zu finden sein?
Das kenne ich gar nicht.
Nee, warte mal, drücke jetzt mal auf die Mute-Taste und singe mich kurz ein, dann werde ich dir noch ein Ständchen kredenzen.
Oh, bitte.
Aber nee, erzähl gern mal, worum es geht und ich höre gespannt zu und klinke mich an entsprechender Stelle ein. The stage is yours.
Genau, also du hast ja gerade gesagt, ich habe mir ein fantastisches Thema ausgesucht. Der Titel klingt ja erstmal nicht fantastisch, nämlich Moorschwund ist ja eher was nicht so Tolles, aber wir kennen es ja schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, dass das passiert. Und natürlich, Christoph, gibt es Moore in Brandenburg.
Oh.
Das ist ja, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also liebe Grüße an alle Brandenburger. Einige wissen, dass sie in Moorgebieten wohnen, also durchaus ein moorreiches Bundesland. Nach meiner Karte, kleiner Werbeblock, ungefähr 13% aller Moorflächen finden wir, also von verglichen mit Deutschland, 13% aller Flächen sind in Brandenburg und ungefähr 8% der eigenen Brandenburger Landesfläche machen Moorböden aus. Also nicht zu unterschätzen, vielleicht muss man da an dem Lied nochmal einen Teil dazu dichten.
Ja, Heino, mach mal was, dichte mal was dazu da.
Genau, und es geht grundsätzlich um eine Methode, habe ich schon gesagt, aus einer digitalen Methode, nämlich um digitale Bodendaten und die Erstellung einer Bodenkarte. Und bevor wir dazu sehr schon ins Detail gehen, Christoph, müssen wir einmal generell über Bodenkarten überhaupt sprechen oder auch über Karten generell. Wofür brauchen wir generell Karten? So, was fällt dir als erstes ein, wenn du sagst, ich brauche eine Karte so im Alltag?
Ja,
was benutzt du?
Ja, also ich bin natürlich Karten-Nerd, also ich habe auch Freude dran, mir Bodenkarten anzugucken, aber aus dem Alltag natürlich nicht, sondern im Alltag navigiere ich halt, ne, mit Google Maps beispielsweise, und da ist ja Grundlage immer eine Karte, ne?
Genau, das ist irgendwie das, was sich so jeder, denke ich, vorstellen kann, wenn wir irgendwo Straßenkarten haben, oder früher gab es ja auch noch Atlanten in Buchform, auch die waren immer spannend. Ich erinnere mich gerne an den Dirke Weltatlas aus der Schule. Hattest du den auch?
Aber selbstverständlich, Mareile.
Das war spannend. Da gab es ja auch sehr spezielle Themen, so Rohstoffkarten und Karten der Bevölkerungsdichte und Karten zu Klimathemen. Also ich weiß auch, dass ich das damals auch immer sehr gerne durchgeblättert habe. Also es gibt sehr unterschiedliche Karten. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, liebe Grüße ans Katapult-Team. Wer auch immer die kennt, das ist eine Redaktion aus Greifswald, die ganz witzige Karten auch darstellen mit sehr, sehr verschiedenen Themen. Auch manchmal ein bisschen, also humorvoller Art oder politischer Art, als ganz andere Variante von Karten. Aber für uns natürlich interessant in unserem Kontext sind natürlich so Grundlagenkarten der Geologie und damit auch der Bodenkunde. Und dann ist jetzt natürlich die nächste Frage, was machen wir mit Bodenkarten, Christoph? Du als quasi Ingenieur in der bodenkundlichen Baubegleitung, was machst du mit Karten?
Ja, das ist Arbeitsgrundlage Nummer 1, würde ich mal sagen, ne? Also um das kurz einzuordnen, wir sind zum Beispiel gerade in der Genehmigungsplanung für eine Stromtrasse und da ist es so, dass da eine DIN, also vom Deutschen Institut für Normung herausgegebene Norm 19639, das sagt, glaube ich, allen Leuten in der Planung, die mal irgendwie ein Bodenschutzkonzept geschrieben haben oder auch mal ein Bodenschutzkonzept gelesen haben, da steht immer die DIN 19639 drin, ne? Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben. Und die empfiehlt tatsächlich, oder in ihr ist festgelegt tatsächlich, dass man amtliche Datengrundlagen für die Erstellung von Bodenschutzkonzepten zu verifizieren hat. Und diese amtlichen Datengrundlagen, das sind halt Bodenkarten, ne, die dann eben entsprechend zu verifizieren sind. Und insofern aus meiner alltäglichen Arbeitspraxis nicht mehr wegzudenken, Mareile.
Genau. Also ich komme ja aus der Wissenschaft, deswegen habe ich von dieser DIN noch nichts gehört. Aber das ist, genau, schon mal ein super wichtiger Punkt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so im Alltag von normalen Leuten außerhalb unserer Blase, aber innerhalb der Bodenkunde natürlich sehr, sehr wichtig. Ein anderer wichtiger Punkt sind auch Bodenfunktionen zu ermitteln und zu bewerten anhand von größeren Karten. Also das machen vor allem, da kann man denken an vor allem jetzt, so ich sag mal, den Klimawandel-Kontext, wie sich zum Beispiel die Wasserhaltekapazität verändert. Oder es gibt auch Karten zu Vernässungsneigung oder generell Hangneigung und Erosionsgefährdung ist ja auch ein wichtiges Thema. Also ist ganz, ganz breit gefächert. Das sind natürlich ganz wichtige Karten, mit denen dann auch die Landesämter arbeiten, aber auch weiter oben quasi eine Ebene drüber ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die deutschlandweit die Bodenkarten zusammenstellt. Auch die machen das auf der Ebene. Ein anderer Bereich, da kommen wir auch gleich nochmal zu, weil das auch ein Kontext ist, der Studie, die ich herausgesucht habe, sind Förderkulissen. Christoph, was fördern wir denn?
Fördern, das heißt, es gibt irgendwo Knete für. Ich nehme mal an, aus dem europäischen Kontext vielleicht Renaturierung, Rekultivierungsmaßnahmen oder so.
Genau, also erstmal ist das ganz, ganz breit gefächert. Die EU hat da in der Agrarpolitik als Beispiel jetzt für die Moore und für die Feuchtböden Möglichkeiten geschaffen, dass man da eben naturnäher mit höheren Wasserständen zum Beispiel arbeitet und dafür kann man dann zum Beispiel Geld beantragen. Hm. Aber es gibt auch ganz, ganz viele andere Dinge Richtung Biodiversität und alles Mögliche. Oder einfach auch, wenn man Lust hat wie Christoph, einfach mal in so einer Bodenkarte zu stöbern und zu gucken, was habe ich denn eigentlich für einen Boden? So auf meinem Grundstück oder in meiner Stadt, in meiner Region. Auch da kann man sich ja selber ein bisschen austoben.
Das ist nämlich ganz normal, wenn man sowas in seiner Freizeit
absolut
macht. Das ist überhaupt
komplett
nicht nerdig.
Normal. Genau, und in dem Zug ist aber ganz wichtig zu erwähnen, der Maßstab. Was ist ein Maßstab? Man kann einen Maßstab sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, vielleicht aus einem Modellbau, wenn man das kennt. Also ich hatte das früher nicht, aber auch damit habe ich es mal gelernt, wenn man so Eisenbahnen sammelt oder so. Auch das ein völlig normales Hobby. Man kauft zum Beispiel irgendwelche, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber es gibt natürlich, man kauft ja keine Lok 1:1 im Modellbau, sondern man kauft die, keine Ahnung, 1:1000 vielleicht. Liebe Modellbauer, korrigiert mich, ich habe tatsächlich nicht viel Ahnung. Meine andere Idee ist quasi die Auflösung eines Monitors. Auch da, je feiner das ist, desto mehr Pixel und je gröber, desto weniger Pixel. Und so ist es im Grunde auch mit einem Maßstab in den Karten. Je kleiner ein Maßstab, desto ungenauer quasi ist die Realität abgebildet. Also es wird immer vereinfachter. Und ein kleiner Maßstab ist irreführenderweise sowas wie 1:1,000,000. Das klingt halt riesengroß, aber Bruchrechnung, die große Zahl, steht ja unten. Deswegen ist das insgesamt eine sehr, sehr kleine Zahl. Und ein großer Maßstab zum Beispiel ist sowas wie 1:5,000. Das wäre im Bodenkunde-Kontext relativ genau. Und da gibt's auch so Umrechnungen. Also im Maßstab von 1:1,000,000 zum Beispiel bedeutet 1 Zentimeter auf der Karte in der Realität 10 Kilometer. Und bei 1:5,000 bedeutet 1 Zentimeter auf der Karte 50 Meter.
Jetzt dürfte
also,
ich.
Das ist schon.
Ja, jetzt könnt ihr euch dreimal fragen, was zum Beispiel für die Genehmigungsplanung der bessere Maßstab ist oder für alles andere eigentlich. Ja, das ist dann klar, ne?
Genau, also Christoph freut sich über Karten im Maßstab von 1:5,000. Die sind natürlich nicht immer verfügbar und deswegen geht er raus und kartiert manchmal nach. Denn das ist eigentlich der Kernpunkt, auf den ich nochmal heraus will. Wer ganz genau wissen will, auf welchem Boden man sich jetzt hier eigentlich befindet, muss das kartieren. Also Karten können auch nur so viel, ja, wie im Maßstab überhaupt möglich ist. Also ich werde mit einer Karte im Maßstab 1:1,000,000 jetzt nicht zum Beispiel Förderkulissen machen können. Das ist viel zu ungenau. Und genauso wenig werde ich im Maßstab von 1:5,000 deutschlandweite Bodenfunktionen berechnen. Das ist viel zu detailliert. Also es hat jeder Maßstab, jede Ebene hat so seine Berechtigung und seine Anwendungsgebiete. Und da kommen wir auch quasi schon zum nächsten Punkt. Welche Bodenkarten gibt es denn so? Ich habe das mal nach Maßstäben gegliedert. Also ein kleiner Maßstab, zum Beispiel die Bodenübersichtskarte im 1:1,000,000. Oder auch dann ein etwas größerer Sprung, 1:200,000. Das sind so die von der BGR, die eben deutschlandweit die Böden abbilden. Dann gibt es so einen mittleren Maßstabsbereich, so 1:50,000, 1:25,000. Das sind üblicherweise Karten, die die Landesämter bereitstellen. Also jedes Bundesland hat einen eigenen sogenannten geologischen Dienst. Und die sind dafür verantwortlich, eben für ihr Bundesland solche mittleren Maßstabskarten auch zu erstellen. Und dann gibt es auch noch große Maßstäbe, also Karten, die eben zum Beispiel 1:10,000, 1:5,000 die Böden abbilden. Und da ist zum einen die Bodenschätzung zu nennen. Das ist jetzt keine Kartierung, wie die Landesämter sie machen, sondern das ist eine relativ besondere Kartierung, nämlich der Finanzämter. Christoph, war dir das bewusst? Kennst du die Bodenschätzung?
Ja, die ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Das stammt ja auch so aus den 30er Jahren, glaube ich, diese Grundlagendaten, ne?
Ja, da ging das los, genau, die Reichsbodenschätzung.
Ja, genau, und da gibt's ja auch so einen Musterbetrieb irgendwo in Niedersachsen, ne, wo dann quasi gesagt wurde, okay, das ist ein Hunderter Boden oder so, ne?
Genau.
Steht schon ganz lange tatsächlich auf einer Folgenliste, Mareile.
Habe ich mir schon gedacht.
Ja.
Stay tuned für irgendwann mal Lehrbuch Folge Bodenschätzung.
Ja, auf jeden
Fall. Genau, da geht es im Grunde darum, dass die Grundsteuer geschätzt wird. Wenn ich einen wahnsinnig guten, ertragreichen Boden, also es ist eine Bewertung im Sinne von ertragreich, wie gut kann ich darauf Landwirtschaft betreiben, muss ich mehr Steuer zahlen, als wenn ich beispielsweise auf einem Brandenburger Sandboden sitze und da einfach nicht so viel Ertrag rüberkommt. Aber das geht zu sehr ins Detail. Christoph wird uns das nochmal irgendwann aufbereiten. Eine andere Variante ist auch noch eine forstliche Standortkartierung quasi im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Flächen werden natürlich auch die Forststandorte kartiert, unter anderem eben auch mit Bodenaufnahmen. Genau, das haben die Landesämter meistens auch und verwenden die dann auch eben für ihre speziellen Karten. Man kann auch andere Kartierschwerpunkte nehmen, also man kann auch Weinberge zum Beispiel extra kartieren, man kann auch Halden extra kartieren oder eben Moore. Wir kommen unserer Studie näher. Und wenn ihr Lust daran habt, sowas mal anzugucken, liebe Grüße ans Elbeck von Niedersachsen. Christoph hat mich im Vorgespräch schon getadelt, dass ich natürlich zu den Niedersachsen verweise. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat da einen ganz tollen Kartenserver. Den Link findet ihr in den Shownotes, wo ihr zumindest für Niedersachsen mal beispielhaft solche Karten angucken könnt. Die haben da wahnsinnig viel Auswahl an Bodenfunktionen, an Grundkarten, an Punktkartierungen auch. Aber natürlich auch alle anderen Landesämter. Die können wir jetzt nicht alle aufschlüsseln, aber.
Eins will ich hier nennen. Bitte. Wir machen ja gleich noch Brandenburg, ne? Dann haben wir quasi drei Länder. Sag jetzt dir mal, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz HILNUG, da arbeiten wir gerade ganz viel. Und hier muss ich auch einfach mal sagen, richtig toll für landwirtschaftliche Flächen, die BFD 5L, also Maßstab 1 zu 5000, eine Top-Arbeitsgrundlage. Danke, Hessen. Ja. Danke.
Einfach mal Danke sagen. Ich weiß auch, dass Nordrhein-Westfalen eine 5000er-Karte hat.
Oh.
Auch Grüße nach NRW.
Ja, auch da bauen wir möglicherweise auch nochmal was.
Genau, wer weiß. Genau, also fühlt euch frei, da mal raufzuklicken, die freuen sich. Und Brandenburg gucken wir uns gleich noch an. Und ganz kurz, um das einmal noch abzuschließen, diese Grundlagen werden quasi, also diese, je höher aufgelöst eine Karte ist, desto eher geht die dann eben auch in die anderen Kartengrundlagen mit ein. Das heißt, zum Beispiel in diese mittleren Maßstabskarten, die jetzt die Landesämter machen, da geht hauptsächlich natürlich erstmal grundlegend eine Topografie ein, also was sind eigentlich die Höhen und Tiefen und wo sind Gewässer und so weiter, aber dann auch eine geologische Karte, das ist in der Regel eine Grundkarte für Bodenkunde. Haben wir auch schon in diversen Lehrbuchfolgen gehört, die Ausgangsgeologie ist wahnsinnig relevant für die späteren Böden, aber dann eben auch zum Beispiel die Bodenschätzung und die forstliche Kartierung, solche Sachen gehen da meist mit ein und werden dann ja generalisiert, sagt man, auf einen kleineren Maßstab. Und das sind eben ja digitale Methoden, digitales Zusammenfügen und Entscheidungsbäume, welcher Datensatz wann wo angewandt wird. Und damit kommen wir jetzt nach Brandenburg. Das ist eine Studie, die nennt sich Erstellung einer aktualisierten Moorkarte für das Land Brandenburg von Holger Fell und Kollegen. Die ist 2015 veröffentlicht worden, findet ihr auch in den Shownotes, ist frei verfügbar. Und genau, die haben gesagt, okay, wir brauchen eine aktuelle Darstellung der Moorverbreitung in Brandenburg für nämlich geplante Maßnahmen in der Nutzung, also sogenannte Agrar-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft im Rahmen dieser europäischen Agrarpolitik, was wir gerade schon angesprochen haben. Also im Moor höhere Stauhaltung, irgendwie möchte man versuchen, den Torfschwund zu vermindern und den Wasserrückhalt aber auch in der Landschaft zu halten. Man kann Acker in Grünland umwandeln, man kann auch Paludikultur anmelden, das vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge wert. Also nasse Nutzung von Moorböden. Und das muss eben recht genau sein, recht flächenscharf. Da kann man jetzt nicht mit einer bodenkundlichen Karte 1 zu 250.000 rangehen, auch 1 zu 50.000 ist schon sehr ungenau. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir brauchen da was Genaueres. Und das Ziel war quasi, das für das Jahr 2013 festzulegen. Also das war so der Zeitraum, wo die da eben dran gearbeitet haben. Und 2013 war dann das Referenzjahr für diese Maßnahmen. Und das Gute ist, offenbar gab es bis dato noch nicht genutzte digitale Datenbestände, die sie auch noch nutzen konnten, die also noch nicht unbedingt in diese, ich sag mal, gröberen Bodenkarten mit eingegangen sind. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, was es da so gibt. Aber auch hier, man kann das natürlich nicht komplett neu kartieren. Also im schlimmsten Fall muss man trotzdem nochmal raus und sagen, okay, ist jetzt auf dieser ganz spezifischen Fläche Moor oder nicht? Aber das, was sie dort gemacht haben, ist schon sehr viel genauer eben als die üblichen Bodenkarten. Und was eigentlich das Besondere ist, sie haben nicht nur die digitalen Daten benutzt und daraus eine Kulisse gemacht. Nein, sie haben sogar auch noch, waren auch noch draußen. Also es ist keine reine Digitalstudie, sondern es gab auch Feldarbeiten und haben geguckt, finden wir denn diese Flächen wieder? Und wenn ja, wie mächtig sind sie noch? Wie sind sie aufgebaut, um das zu vergleichen? Christoph guckt ganz konzentriert. Hast du schon Fragen?
Naja, es ist, finde ich grundsätzlich mega spannend. Aber man hat das, glaube ich, gar nicht so wirklich auf dem Schirm, welche Datengrundlagen eigentlich für so eine Kartenerstellung dann letztendlich genutzt werden. Ja? Also Bodenschätzung hatten wir ja gerade schon angesprochen, das weiß ich auch. Ne? Aber was liegt denn da noch so rum, Mareile?
Ja, genau. Also in Brandenburg, ganz interessant, gibt es noch eine preußische geologisch-agronomische Kartierung. Sprich, im Grunde eine Landesaufnahme noch aus preußischen Zeiten, so 1870er bis Anfang 20. Jahrhundert, dass da kartiert wurde. Also eine Landesaufnahme lange vor unserer Zeit, aber nichtsdestotrotz sehr wertvoll und auch sehr gut. Eine gute systematische Kartierung, 2 Meter immer gebohrt. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Torfe in den geologischen Karten auch mit aufgenommen werden. Also Torfe gelten in der Geologie auch als Ausgangsgestein. So in Häkchen ist quasi ein Lockergestein, wenn man so will, Sediment, sodass dort auch Hoch- oder Niedermoortorf zumindest erwähnt wird in den Karten.
Ja.
Sodass im Grunde so eine Art, ja, mehr oder weniger eine ursprüngliche Moorverbreitung ist. Natürlich wurden Moore jetzt auch vorher schon benutzt und es ist nicht komplett in der ganzen Landesfläche vorhanden, aber das ist so ein bisschen die Referenzaufnahmen, die es eben gibt. Genau, dann hast du die Bodenschätzung schon gesagt, die sind meist relativ alt, du hast auch schon gesagt, die wurden in den 30er Jahren so angefangen. Also da wird auch in der Regel nachkartiert in den Ländern, dass man da mal wieder hingeht und guckt, ob dieses Moor denn eigentlich noch da ist. Aber auch das ist recht weit verbreitet. Wir haben auch die forstliche Standortskartierung, haben wir auch schon angesprochen. Die ist sogar flächendeckend verfügbar. Schwierig sind da manchmal so Unterschiede in Definitionen, aber das haben die sich auf jeden Fall alles angeguckt und das auch berücksichtigt. Dann eher speziell würde ich sagen, es gab in der DDR-Zeit Meliorationsuntersuchungen und Rohstofferkundungen, so 1950er bis 1980er Jahre. Kennst du das? Hast du davon mal gehört, dass es gemacht wurde?
Nee, also die DDR hatte auch eine eigene Bodenklassifikation. Ne? Das geht sicherlich auch so in diese Richtung. Ich hatte mit meiner Bachelorarbeit mal randständig damit zu tun, weil ich da auch entsprechende Daten gesichtet habe. Weiß nicht im Detail, wie die da unterwegs waren.
Ja, ich leider auch nicht. Also es ist ein bisschen erklärt, auch in dem Artikel, aber jetzt den genauesten Hintergrund, was diese Untersuchungen zum Ziel hatten, weiß ich nicht. Vermute einfach, ne, Moor als Rohstoff auch durchaus zu kartieren, sodass da eben auch die Mooransprache durchaus stattgefunden hat und auch dieser Datensatz eben ja umfangreiche zusätzliche Infos bietet. Und dann hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch einmal drüber gesprochen, auch Biotoptypenkartierung wurde mit einbezogen. Das heißt, Biotoptypen sind ja eben auf der Oberfläche, da wurde nicht der Boden kartiert, sondern die Pflanzengemeinschaft auf dem Boden. Und das ist so eine Art Ergänzung für die Moore. Wenn man die nicht unter Land- oder Forstwirtschaft hat, kann man noch versuchen, die über die Biotopgemeinschaften zu entdecken, also eher die naturnahen Moore, die vielleicht unter Naturschutz stehen. Das ist so ein bisschen tricky, weil es auch Pflanzengemeinschaften gibt, die nicht nur auf Moor wachsen müssen. Das heißt, es kann auch sein, dass unter diesen Moorpflanzen jetzt nicht unbedingt Torf zu finden ist. Deswegen ist es so ergänzend, aber durchaus nochmal ein extra Hinweis auf Moorflächen. Und natürlich auch dann zusätzlich die Erhebungen des Landesamtes, die eher neueren Bohrungen. Das heißt, man kommt insgesamt auf 250.000 Profilbohrungen.
Okay.
Das ist mal amtlich. Das sind nur die, ich sag mal, Moore in Brandenburg. Also durchaus eine Menge Datensätze, mit denen man sich jetzt digital schön rumschlagen darf. Weil natürlich sind die nicht alle gleich aufgenommen, gerade schon erwähnt. Wir sind strukturell und inhaltlich unterschiedlich, müssen aber natürlich irgendwie vergleichbar aufbereitet werden. Und da haben sie sicherlich eine Menge Hirnschmalz reingesteckt und da auch eine Menge dran gebastelt. Und was ich ja toll finde, es gibt eine Datenbank. Ich bin persönlicher Fan von Datenbanken, in denen eben die Datensätze einheitlich ja zu finden sind und man das Ganze auch weiterhin skriptbasiert weiter bearbeiten kann. Finde ich toll.
Mareile, das ist, also soll mal jemand sagen, dass das hier kein Nerd-Podcast ist? Ne? Der eine guckt
Wer
sich
sagt,
in seiner
dass
Freizeit.
Das kein Nerd-Podcast ist, was wir hier machen.
Der eine guckt sich in seiner Freizeit Bodenkarten an, die andere ist Fan von Datenbanken. Kompletter Nerd-Podcast, ja.
Jetzt kommt's raus. Also, ich bin ein strukturliebender Mensch und ich finde das super. Also, ich glaube, es war wahnsinnig aufwendig, das so aufzubereiten, dass all diese unterschiedlichen Datensätze ähnliche Datenfelder kriegen und dass man damit dann auch weiterarbeiten kann. Aber es erleichtert einem natürlich dann die nächsten Schritte enorm. Und ich habe auch in meiner Arbeit mit einer PostgreSQL-Datenbank gearbeitet. Okay, Ende jetzt vielleicht. Und dachte, ach Mensch, ja, genau, kleiner Exkurs zu Datenbanken. Am Ende hatten sie tatsächlich sogar drei davon. Zwar einmal mit den Rohdaten, also da war nichts dran geändert, die haben sie nur aufbereitet und in diese Datenbank gelegt. Dann haben sie was korrigiert, also es gibt immer mal Tippfehler, das passiert einfach. Es gibt auch Terme oder Beschreibungen, die ein bisschen zu komplex gewesen sind für ein Datenfeld. Das haben sie dann zum Beispiel aufgesplittet. Solche Geschichten, ganz, sicherlich auch sehr viel Arbeit bei 250.000 Datensätzen, das alles durchzugucken. Und dann die dritte Datenbank, da haben sie dann sogar nochmal alle aufgenommenen Daten in KA5-Nomenklatur übersetzt. Also bodenkundliche Kartieranleitung aus dem Jahr 2005, die gab es natürlich nicht bei all diesen vorweg genannten Datengrundlagen. Aber das ist jetzt halt Standard und auch dafür gibt es dann gewisse Schlüssellisten, Übersetzungen, aber auch Regelwertungen. Ne? Wenn das und das da steht, dann wird das nach KA5 so und so sein. Genau. Und so haben sie das quasi, es wird auch weniger, also in der letzten Datenbank sind dann nicht mehr alle Datensätze gelandet. Wenn das zu unsicher war, haben sie die durchaus auch rausgeschmissen. Also so erstmal die Aufbereitung von den Punktdaten. Und da gibt es natürlich auch die Flächendaten. Auch da haben sie ein Schema entwickelt, welcher Datensatz ist jetzt für welche Fläche der geeignetste. Gibt es so ein Bewertungsschema und eine Reihenfolge. Und genau, so hat man quasi die Profildaten aufbereitet, man hat die Flächendaten aufbearbeitet. Und dann gibt's ja auch noch diese Referenzerhebungen. Das heißt, sie waren dann auch noch mal draußen, nachdem sie das alles gemacht haben, und haben geguckt, wo liegen denn jetzt so diese Moorflächen? Und sind halt nicht irgendwo hingegangen, sondern tatsächlich auch ganz bewusst dorthin, wo es detaillierte Daten gibt. Also es bringt mir nichts, zu einem Standort zu fahren, wo ich nur weiß, hier war irgendein Moor. Sondern sinnvoller ist natürlich dann dorthin zu gehen, wo es eine Altkartierung gibt, die mir sagt, okay, es war Niedermoortorf und der war 1,80 Meter mächtig zum Beispiel, um dann zu gucken, wie haben sich denn die Mächtigkeiten verändert. Denn darum geht es ja auch noch, Moorschwund, ne, wir haben es schon geteasert, also tendenziell finden wir jetzt weniger als vorher. Und auch da sind sie nicht nach Gutdünken irgendwo hingefahren, sondern haben das auch eine Software entscheiden lassen, wo sie denn jetzt eigentlich zufällig diese Punkte setzen. Also nach Flächenrepräsentativität zum Beispiel. Also ich muss jetzt nicht in ein Moorgebiet fahren, wo es oder in einen Bereich fahren, wo es kaum Moore gibt, sondern ich muss schon dahin fahren, wo es einfach auch Moorflächen gibt und das wurde gewichtet dann. Auch welche Moormächtigkeitsverteilungen am Anfang eine Rolle spielten, wie aktuell die Nutzung ist, auch das ist tatsächlich immer bei Mooren ein Ding, denn die Nutzung sorgt für Entwässerung und das sorgt wiederum für Moorschwund. Und auch die Lagegenauigkeit der Altdaten fand ich auch ganz spannend. Sie haben es als vermutete Qualität beschrieben. Also es geht darum, dass früher beispielsweise oft nachträglich händisch eingetragen wurde, wo man jetzt genau war, weil GPS-Geräte gab es ja nun auch noch nicht. Und man weiß dann vielleicht nicht 100% mehr, wo exakt dieser Punkt gewesen ist, wo sie irgendwo auf einem freien Feld mal gebohrt haben. Und dann gibt's so Orientierungspunkte wie Gewässer oder Infrastruktur, die jetzt auch immer noch da ist. Und da haben sich dann auch dran gehangelt und geguckt, okay, wenn das noch wiederzufinden ist, dann ist wahrscheinlich auch der Punkt eher genauer als irgendwo im Feld. Wir sind mal 30 Schritte nach Osten gegangen, so ungefähr. Also auch spannend.
Ja, erinnert mich an meine eigenen Cartier-Erfahrungen, Mareile.
Machst du das auch händisch?
Ja, das ist die Realität, Mareile, im Gelände manchmal. Ne? Du sitzt da mit Giss, einen schönen Kartierpunkt, wo halt, was weiß ich, irgendwas steht, irgendein Mast oder so. Ne? Willst dann da kartieren und siehst dann halt, da ist gerade eine Wildschweinsuhle, die dort schön so schön eingetreten ist. Da kartierst du natürlich nicht drin, ne? Sondern dann gibt es einen Vermerk, sagt, okay, ich habe den Punkt um 30 Meter nach Osten versetzt und fertig. Ne? Ja.
Ja, sehr gut.
Quasi der preußische Christoph hat das damals auch schon so gemacht.
Vielleicht, ja. Mein früheres Ich war vielleicht preußischer Kartierer, wer weiß.
Ja.
Genau, so, jetzt haben sie quasi auch nochmal nachkartiert. Und genau, es ging auch noch darum, grundsätzlich nochmal so Moormächtigkeitsverlustraten zu bestimmen. Also was ist denn so Größenordnungen, je nach Nutzung, in der Moore verschwinden? Also wir wissen, wir haben eine ehemalige Mächtigkeit und wir haben eine gewisse Landnutzung und das ist nicht linear. Also wenn ich ein Moor anfangs entwässere, dann verliere ich mehr Höhe, als wenn ich es dann über Jahrzehnte gleichmäßig, sage ich mal, nutze. Aber so vereinfacht kann man das annehmen. Dann haben sie auch Literaturwerte rausgesucht, die auch aufgeschlüsselt sind mit recht großen Spannweiten. Also weißt du, wie so ein Moorschwund ungefähr ist? So eine Rate,
also
so ein Daumenwert.
Boah, ich glaube, du hattest es in unserem Interview mal erwähnt, aber ich könnte den Wert mir jetzt nicht mehr aus den Fingern saugen.
Das ist okay. Genau, also zumindest die Werte, die hier rausgefunden worden waren, 0,3 bis 3 Zentimeter pro Jahr. Also verlieren wir an Höhe, weil das Moor zum einen in sich zusammensackt, weil der Torf sackt, aber auch, weil es halt eben zersetzt wird und als CO2 in die Atmosphäre geht und so verlieren wir quasi massiv an Höhe.
Und wie war die Aufbaurate? Die war deutlich geringer dann, ne?
So ein Millimeter pro Jahr vielleicht.
Ja, das
bei
ist
guten
ja
Bedingungen, ne? Wenn das immer schön nass bleibt.
Ja, da sieht man.
Also steht eigentlich in keinem Verhältnis.
Genau, ja. Abbauen geht schnell, aber das Aufbauen dauert halt deutlich länger, ja.
Mhm. Ja. Also 3 Zentimeter pro Jahr sind auch durchaus viel. Ist die Frage, ob das dauerhaft so passiert, aber so unsere Daumenformel, die bei uns immer so rumkursierte, war so 1 Zentimeter pro Jahr. Aber das ist natürlich standortabhängig und nutzungsabhängig und ja, je nachdem, wie lange das auch schon genutzt wird.
Ja.
Genau. Und jetzt kommt eigentlich der verrückte Teil, nämlich diese Referenzierung. Das, der Titel heißt der Datensatz heißt dann eine referenzierte Moorkarte auf das Jahr 2013. Und das fand ich ziemlich verrückt, weil ja die Daten, die sie aufgenommen haben, sind ja alle älter als 2013. Sie wollten ja jetzt aber für das Ministerium eine aktuelle Verbreitung haben. Also sie wollen nicht nur sagen, ja, okay, es war vorher so und so viel Fläche und jetzt wissen wir haben so und so viel Fläche verloren, sondern wo haben wir diese Fläche verloren? Bis 2013. Das heißt, sie konnten das standortspezifische Bodenprofil verringern. Also altern nennt man das. Das heißt, man konnte quasi sagen, okay, wir haben jetzt keine Ahnung, so ganz vereinfacht, wir haben hier irgendwie 50 Zentimeter Torf und wir haben vielleicht in dem Bereich eine Verlustrate von 1 Zentimeter pro Jahr. Naja, dann vergehen uns so und so viele Jahre, dann ist nur noch so und so viel Torf übrig. Das heißt, die Torfschichten werden immer geringer und können auch ganz verschwinden. Also es gibt am Ende auch Flächen im referenzierten Bereich auf 2013, die nicht mehr Moor sind, sondern dann Mineralböden, weil der Torf weg ist und darunter kommt ja dann Mineralboden. Und das fand ich ziemlich abgefahren, dass das geht. Also sie haben quasi digitale Bodenprofile gebastelt und die iterativ, quasi nennt man das, also in Schleifen, haben sie auch dargestellt im Paper, so ein Flussdiagramm gemalt. Okay, ja, bis 2013 durchgerechnet, wie die organischen Horizonte, die Torfhorizonte sich da verändern.
Ja, vor allem mit der Datengrundlagen, ne? Das, wie gesagt, als Otto-Normalbürgerin würde man ja da gar nicht drauf kommen, dass man da mit solchen Datengrundlagen sowas machen kann. Ja, das finde ich auch ziemlich interessant.
Ja, das ist so ein bisschen das Coole quasi an den digitalen Methoden. Natürlich sind die auch fehlerbehaft, das ist jetzt alles nicht perfekt, aber es ist schon eine massive Verbesserung zu einer reinen Status Quo-Karte. Also auch die Karte, die wir jetzt am Thünen-Institut erstellt haben, auch die sagt ja nur, okay, hier sind Flächen und wir wissen, es sind eigentlich weniger, aber wir können dir nicht sagen, wo. wo genau die Flächen verschwinden. Und nach meinem Wissen gibt es da auch keine andere Karte in Deutschland, die das kann, auch also in den Landesämtern. Von daher finde ich die Methode schon ziemlich innovativ und besonders,
ja,
dass sie das gemacht haben.
Da kommt hundertprozentig jetzt trotzdem irgend so ein Schwurbler um die Ecke und sagt, ah, das sind ja alles nur Modellrechnungen und ihr habt da überhaupt keine Ahnung und so. Aber das muss man eben vielleicht auch mal erwähnen an der Stelle. Also das ist halt ein Paper, das ist veröffentlicht. Du kannst da reingehen, du kannst dir die Methode angucken. Und bitteschön, dann kritisier die Methode und sag genau, was dir da dran nicht passt. Ne? Da kann man auch drüber diskutieren. Da wird sicherlich auch drüber diskutiert. Ne? Also pauschal sowas immer abzulehnen, das finde ich immer sehr schwierig. Ja, es ist nichtsdestotrotz beeindruckend. Ja.
Ja. Ja, und nicht, sie waren ja auch durchaus draußen im Feld. Und
ja,
um eben genau das zu prüfen, ne? Wie ist denn jetzt eigentlich der Status quo aktuell? Ich weiß nicht genau, wann das gewesen sein muss, wahrscheinlich 2 Jahre vor Veröffentlichung oder so, dass man auch wirklich rausgefahren ist und an, ich glaube, es waren über 7000 Punkte, die sie nachkartieren habt. Also nicht so, wir gucken mal an 10 Flächen, sondern wirklich viele Punkte auch aufgenommen, um zu schauen, wie ist das jetzt? Und auch da haben sie eben die Mächtigkeitsverlustraten quasi für Brandenburg rausgefunden, die ein bisschen niedriger sind jetzt als die Literaturwerte, also ungefähr ein halber Zentimeter pro Jahr. Aber auch das, es ist halt ein halber Zentimeter pro Jahr. Es gibt jetzt nicht irgendwie Torfaufbau. Und auch die Werte haben sie als Boxplots dargestellt, bin ich auch großer Fan von, weil man da statistisch einfach schon mal einiges sieht. Das heißt, auch das sind Verteilungen. Da kann man zum Beispiel auch sehen, je mächtiger die Moore am Ursprungszeitraum war, desto mehr haben sie auch verloren. Ja, muss kurz sacken, glaube ich. Also es war einfach mehr da, was verloren werden konnte. Und auch einfach am Anfang noch dieser Mächtigkeitsverlust allein durch die Entwässerung wahrscheinlich auch noch mit drin hat, während Moore, die schon früher nur unter 30 Zentimeter hatten, die sind jetzt auch tendenziell eher weg. So, da konnte nicht noch mehr verloren gehen, weil war schon weg. Also ist eigentlich traurig. Aber das, ja, auch da gibt's natürlich Spannbreiten.
Ja, und das hängt ja sicherlich auch mit der Landnutzung zusammen, ne? Also wenn das hohe Torfmächtigkeiten waren, dann sind das ja tendenziell nach Entwässerung und so weiter auch gute Ackerstandorte erstmal, ne?
Ja, man musste sie schon ein bisschen meliorieren, also muss wahrscheinlich da ein bisschen Verbesserungsarbeit leisten, damit diese Flächen auch, also auf jeden Fall aufdüngen wahrscheinlich, wobei in der Niedermoore vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Aber ja, Grünland wird ja hauptsächlich genutzt.
Ja.
Das haben sie tatsächlich aber auch rausgefunden, also aktuell werden es ist ja auch so ein Definitionsding. Unter 30 Zentimeter Torf darf man das natürlich als Bodenkundler nicht als Moor ansprechen. Dann ist das nur noch ein Moorglei. Und nach KA6, nach der neuen Kartieranleitung, gibt es dann auch noch den tollen Begriff der Abmoore. Sprich Moore, die sich wegentwickeln, abwärts quasi, was so die Kohlenstoffgehalte angeht. Und die werden, die jetzt eher sehr flachgründig sind und schon sehr degradiert, die werden eher als Acker genutzt. Und die noch eher Moorböden sind, also etwas mächtiger, sind eher Grünland. Tendenziell.
Mhm.
Genau. Und ja, sie haben auch Flächenverluste eben rausgefunden, bezogen auf das Jahr 2013, habe ich gerade gesagt, sie haben ja diese Schleife da gedreht mit den Daten, einzelne Flächen wirklich, ja, zurückgerechnet, also wie viel Torf ist da weggegangen. Wie viel ist denn weg, Christoph? Was kannst du dir vorstellen? So, wir haben so gute 100 Jahre.
Tja.
Dass die Fläche genutzt wird oder viel wurde ja genutzt.
Ja, jetzt schmeiße ich mal meinen Rechner an. Ne? Du hast sie.
Guckst mal in die Shownotes.
Du hast
unsere
Notizen. Wir hatten jetzt gesagt, Verluste Grünland 0,57 Zentimeter pro Jahr. Und jetzt werde ich das mal 100 rechnen, komme ich auf 57 Zentimeter.
Ja, es reicht mir prozentual. Wie viel Prozent der Fläche der, ich sag mal, ursprünglichen Fläche aus der preußischen Karte sind weg. Also wie viel finden wir noch?
Flächen darstellen, da komme ich jetzt also mit meinem Rechner gar nicht weiter. Das ist eine grobe Schätzung.
Das ist eine reine Schätzfrage.
Ja, okay.
Also haben wir 10% der Moore verloren, haben wir 50% verloren, haben wir 80% verloren. Wie viel ist...
Also ich habe Brandenburg ja sowieso unterschätzt, ne, die Moorfläche. Ich sag einfach mal 15%, Mareile. Das wäre schon 15. Mindblowing, ja.
Das wäre schon mindblowing, ja.
Ja.
Also tatsächlich sind es sogar deutlich mehr. Also verglichen mit den ursprünglichen Daten aus der preußischen geologischen Kartierung Anfang des 20. Jahrhunderts sind ungefähr 40% der Flächen nicht mehr da.
Okay.
Also fast halbiert.
Das ist eine Hausnummer, ja.
So, seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind es aber auch schon 28%. Auch das haben sie aufgeteilt, quasi dargestellt. Also das fand ich schon auch ziemlich krass. Und was man eben auch sieht, ist diese Verschiebung. Also früher, es wurden auch weniger Anmoore und Moorgleie, oder also Anmoore sind halt die nicht ganz so kohlenstoffreich sind. Die wurden schon auch weniger aufgenommen und angesprochen wahrscheinlich. Aber sie haben es in der Tabelle auch dargestellt. Es verschiebt sich. Also wir haben so Mitte des 20. Jahrhunderts noch deutlich, über 220.000 Hektar reine Moorböden, also wirklich über 30 Zentimeter Torf, während das dann auf 2013 gerechnet sind, nur noch gute 163.000 Hektar sind. Also das sind diese 28% Flächenverlust. Während aber Moorgleie und diese schon sehr degradierten Standorte massiv zugenommen haben. Also es verschiebt sich so von viel Torf zu wenig Torf zu eigentlich gar kein Torf mehr. Was ja plausibel ist, rein bodenkundlich, moorkundlich, genau.
Macht einen traurig, Mareile. Das ist echt.
Das macht einen ein bisschen traurig, aber es geht ja auch darum, das, was man hat, noch irgendwie zu schützen.
Ja.
Das ist ja der ganze Aufhänger, ne? Wir sollen diese Maßnahmen machen und es gibt ja auch viele Forschungsprojekte, da noch was zu machen. Man wusste es ja auch nicht, ne? Ist ja immer so, man kann da jetzt drauf rumhacken, dass das alles gemacht wurde, aber also wir sind da jetzt erst so schlau, das mal anzugehen.
Wenn die Preußen das damals gewusst hätten, Mareile, hätten sie Berlin nicht gebaut, dann wäre heute auch einiges anders.
das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ja.
Verdammt, ich wollte mal ein bisschen Berlin-Bashing betreiben, aber
Berlin-Bashing,
okay.
Ja, da weiß ich zu wenig. Aber auch in Berlin gibt es Moorflächen, möchte ich mal sagen. Genau.
Ja.
Genau, was ich auch schön finde an dem Paper, sie haben halt auch so Beispielgebiete rausgepickt, wo man das einfach mal ganz gut sehen kann, was mit den Flächen so passiert. Und auch anhand verschiedener statistischer Werte. Also auch da sagen sie durchaus, es gibt eben diese Spannbreite, es gibt einen Medianwert, also ein gewichtetes Mittel, wenn man so will, aber auch diese Quantile, so 25% der Flächen haben den Wert und bis zu 75% haben den Wert. Da müsst ihr nochmal eine Statistik reingucken. Und auch das haben sie mit angegeben. Also es gibt so, es ist so eine Art Wahrscheinlichkeit vielleicht. Also es gibt eben Spannbreiten, welche Flächen und wie die Torfmächtigkeiten dann wirklich abgenommen haben. Und sie haben es auch validiert. Auch das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Sie haben das auch validiert anhand zwei Varianten sogar. Also sie haben zum einen die Methodik angewendet an einen Datensatz, den sie nicht mit im Modell hatten. Das ist eigentlich relativ üblich. Man hat so einen Testdatensatz, den man nicht mit bearbeitet, an dem man dann seine Methodik testet. Und sie haben auch die Höhendaten nochmal auf eine andere Variante gemessen. Das heißt, es gibt wirklich zwei unterschiedliche, ich sag mal, Quali-Checks zur Validierung, ob das denn plausibel ist. Und auch das kommt einigermaßen hin. So. Genau, und was natürlich auch super ist, das Ganze ist digital verfügbar. Auch da sind wir beide große Fans, ne, von Kartenservern.
Yay. Hat's
vorhin schon mal gesagt. Yay. Es gibt eine GIS-Anwendung vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe in Brandenburg. Also mal gucken, ob das jetzt lädt bei mir. Vorhin hatte ich Schwierigkeiten.
Bei mir hat's geladen, Mareile. Ich kann's angucken.
Bei Christoph hat's geladen.
Ich kann's angucken. Ah, oh, sieht das toll aus.
Ja, ich habe Balken.
Das ist Wahnsinn.
Unser Internet ist leider gerade nicht so podcast-tauglich.
Ja gut, ich kann mal.
Aber dann kann Christoph euch ganz kurz mal
diesen
tollen Kartenserver näher bringen.
Also wirklich, ihr habt also auf der linken Seite sozusagen eine Übersicht, was es so für Karten gibt. Und da geht dann natürlich auf Boden-Grundkarten. Die müsste auch schon über den Link quasi verfügbar sein. Und dann habt ihr auf der rechten Seite verschiedene Ebenen und da empfehlen wir euch das MoorFIS, steht sicherlich für Fachinformationssystem, ne?
Genau.
Auszuwählen und sogleich geht ihr beispielsweise in die Bodentypen rein oder ihr interessiert euch für die substratsystematischen Einheiten, ne? Das sind so die. Und auch der Kohlenstoffvorrat kann sicherlich interessant sein, wobei es da keine Unterscheidung gibt zwischen diesen drei zeitlichen Ebenen, die wir gerade besprochen haben. Und das hast du mir ja
genau
gesagt.
Genau, das Spannende ist ja eigentlich, Die 2013er Karte ist schon gar nicht mehr die aktuellste.
Ja.
Also die Methodik ist natürlich weiterhin korrekt, haben wir vorhin erklärt. Diese Datenbanken werden ja weiterverwendet. Aber es gibt mittlerweile schon eine Aktualisierung auf das Jahr 2021. Und auch die wird jetzt eben schon dargestellt im Server und mit verglichen. Das heißt, man hat jetzt sogar einen relativ kurzen Zeitraum von nur 8 Jahren. Aber auch da gibt es schon weitere Verluste von ungefähr 20.000 Hektar in der Gesamtfläche, beziehungsweise 5.000 Hektar von diesen eigentlich noch Moorflächen. Das ist auch schon, also es geht weiter. So, die Verluste gehen momentan noch relativ unaufhaltsam weiter.
Ja, da könnt ihr euch mal durchklicken. Vielleicht haben wir ja auch Hörerinnen und Hörer aus Brandenburg. Das ist nicht auszuschließen, Mareile.
Aber ja, ich hoffe doch.
Könnt ihr ja mal in eurer Region gucken.
Wer weiß.
Dann sieht man schon, dass übers ganze Land verteilt, relativ unregelmäßig, also vor allem in den Flussauen der großen Flüsse Havel und Spree beispielsweise, ne, dass sich da doch noch Moorflächen befinden. Und das ist zum Beispiel ein Befund, den ich gar nicht so vermutet hätte, ehrlich gesagt.
Mhm. Na, vielleicht auch eben, weil der Großteil ja unter Landwirtschaft liegt und dann fällt es nicht so auf in der Landschaft.
Genau.
Und was ich so spannend finde, auch an der digitalen Ansicht, ist, dass man ja auch da mal an- und ausschalten kann. Also wie ist die Verteilung damals gewesen? Und dann legt man mal die neueste drüber und sieht auch durchaus einfach farblich, visuell schon, dass es da eine Veränderung gibt in den einzelnen Moorgebieten. Aber auf jeden Fall ist zu sagen, ich habe noch ein Zitat quasi jetzt aus der Zusammenfassung. Die Verluste an Moorböden in Brandenburg sind gravierend und zeigen einen dringenden Handlungsbedarf an. Das vielleicht als Message so. Dafür aber, wie gesagt, auch die Maßnahmen. Also es hat alles seinen Sinn und es geht auch seinen Gang mit den Veränderungen in der Moornutzung. Und einen Schlenker wollte ich noch drehen. Zurück zum Anfang. Brandenburg hat tatsächlich eine Bodenkarte 1 zu 300.000 zum Beispiel auf dem GIS-Server. Und ich meine auch eine 50.000er Karte. Und das haben wir gelernt, die sind natürlich zu ungenau. Und es sind eben auch nicht alle diese Datengrundlagen drin und nicht mit diesen flächenscharfen Mächtigkeitsverlusten so zu berechnen. Von daher hatte das auf jeden Fall einen Mehrwert, das zu machen. Also es war so ein AutorInnen-Zusammenschluss vom Landesamt, aber eben auch von freien IngenieurInnen und Professoren von der Uni war da mit dabei. Genau. So viel zu meiner heutigen Moorstudie. Ich habe quasi Moore und Karten zusammengebracht, Christoph.
Das war eine Sache, die ich mir schöner hätte gar nicht vorstellen können, Mareile. Vielen Dank dafür. Ich will mal zusammenfassen, was ich heute von dir gelernt habe. So ein ganzes Stück weit, was mich vom Hocker gehauen hat, mehrfach. Du siehst das ja hier auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben an den entsprechenden Stellen natürlich nicht gesehen, wie ich fast vom Hocker gefallen bin. Also besonders interessant finde ich, dass man auch in der Gegenwart immer noch ziemlich alte Datengrundlagen verwendet, um eben auch die Entwicklung, ne? Und das waren ja die beiden wesentlichen Punkte. Also einmal, wie erstellt man solche Karten? Und zweitens mal, wie kann es möglich sein, eine zeitliche Entwicklung von Moorflächen irgendwie darzustellen, abzuschätzen und aber auch zu validieren? Ne? Das ist ja der große Knackpunkt. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich an dieser Stelle mitnehme. Natürlich neben ganz viel Liebe für das Land Brandenburg, die ja solche großartigen Daten dann auch zur Verfügung stellen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ja sagen. Da kannst du ja, glaube ich, auch ein Liedchen von singen, ne? Dass es so das ein oder andere Bundesland gibt, wo man sich sehr zäh diese Daten erkämpfen muss. Ja.
Aber kaum. Also,
ja, aber das gibt es.
Ich habe den Eindruck, es wird alles sehr viel freier aufbereitet. Nicht alle haben halt die Kapazitäten, das so durchzuführen oder das vielleicht auch zu beauftragen. Es war ja keine reine Landesamtarbeit, sondern auch eine Auftragsarbeit.
Ja. Aber es gibt schon, ne, dass man also anfragen muss und begründen muss, wozu man die Daten braucht und so weiter, ne? Das ist auch gegeben.
Das kann schon passieren. Ja.
Genau, und das muss dann mal lobend erwähnt werden, sozusagen, dass das hier nicht der Fall ist. Ja, und ich glaube, das ist eine ganze Menge, was man hier lernen konnte. Nee, aber auf jeden Fall ein schönes Thema. Das zeige ich nochmal, Mareile, was du für ein wertvoller Bestandteil dieses Podcasts hier bist eigentlich. Ne? wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Ecken, aus unterschiedlichen Sparten und da ist einfach dieser Beitrag, das hatten wir bisher noch nicht. Wir haben schon mal über Moore gesprochen, ja klar, die naturwissenschaftlichen Grundlagen, aber jetzt mal wirklich über Moore-Karten zu sprechen, wie man die erstellt, validiert und das auch mal quasi spezifisch für ein Bundesland zu besprechen, das ist einfach deine Domäne, Mareile. Und das ist wichtig, dass es so ist. Dafür
das, das ist wohl wahr.
Ja, ja.
Na, und weil es eben auch was Besonderes, ich muss das jetzt für Braunerden vielleicht nicht so dezidiert durchrechnen, weil die einfach weniger Verlust erfahren durch die Nutzung, wie jetzt eben die Torfe und die Moorböden. Deswegen ist es schon was Besonderes auch.
Ja.
In dem Fall.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du bist auch was Besonderes, Mareile. Das ist deswegen schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich will, ach so, eine Sache muss ich dir auch noch sagen, das mache ich jetzt mal in der Aufnahme.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Du freust dich doch bestimmt, du hast ja die aktualisierte Kulisse organischer Böden quasi federführend mitgeschrieben. Korrekt. Das kann man ja so sagen. Ne? Interview Mareile Wittnebel, da ist das auch nochmal ausführlich dargelegt. Ne? Ja. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch in unserem Bodenschutzkonzept, was wir schreiben, entsprechend darauf hingewirkt. Ich habe einfach diese aktualisierte Kulisse zitiert und da wird natürlich Mareile Wittnebel mit zitiert. Ne? Das heißt, du begleitest mich ja auch in meiner Arbeit. Ja? Und das ist wirklich eine. Das haben wir, glaube ich, im Interview schon besprochen, ne? Aber du standest dann vor ähnlichen Herausforderungen, diese ganzen Datengrundlagen quasi zu bewerten erstmal, ne? Und dann eben auch gewissermaßen zu harmonisieren, ne?
Genau, also ich musste natürlich nicht die Flächendaten irgendwie werten, weil ich habe ja die Bundesländer einzeln angefragt und dann quasi zusammengefügt. Aber es gab vor allem die inhaltlichen Unterschiede in der Systematik und in der Aufbereitung. Da haben wir natürlich länger dran gepuzzelt, wie wir das harmonisieren. Ja.
Ja. Und wenn ihr da noch viel mehr Bock drauf habt, dann hört doch mal in Folge 46 rein. Interview Mareile Wittnebel. Das haben wir uns damals nicht nehmen lassen. Und immer wieder aktuell. Und nutzt die aktualisierte Kulisse organischer Böden in Deutschland. Sie ist sehr gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja.
Ja, sehr gern. Nutzt. Auch die ist ja digital anklickbar und so verfügbar, kann man sich auch, hat Christoph damals ja auch schon zur Genüge erzählt, wie viel Spaß ihm das macht, also.
Große Freude.
Vielleicht findet ihr da auch noch der ein oder andere ein extra Hobby.
Ja.
Wer weiß.
Ich nutze die sogar heimatkundlich, ne? Habe ich das damals schon erzählt?
Ich glaube ja.
Ja, in meiner Heimatregion, der Dübenheide, wir hatten das im Vorfeld der Aufnahme, hattest du verständlicherweise abgelehnt, über diese Flächen zu sprechen, weil es echt wenig Moorflächen sind. Aber da meine Heimatstadt ein anerkanntes Moorheilbad war zu Kaiserzeiten und sie diesen Torf auch dort in der Region abgebaut haben, kann ich jetzt natürlich dank deiner aktualisierten Kulisse auch dahin navigieren und die Flächen tatsächlich mir angucken heute. Ne? Das ist also auch da was wert.
Schön.
Ja, ja. Jetzt haben wir uns aber genug gegenseitig gelobt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das soll an dieser Stelle reichen. Also Mareile, nochmal vielen Dank für diese großartige Folge, die, glaube ich, unser Portfolio erheblich, erweitert, ja. Genau. Ja,
ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal über Karten gesprochen haben.
Ja, und das wird auch nicht das letzte Mal sein, so wie ich dich kenne.
Bestimmt nicht.
Nee,
bestimmt
nicht. Absolut nicht, ne?
Wobei unser nächstes Thema. Sagen wir jetzt noch nichts, aber es wird auch noch mal was ganz anderes.
Ja, ja, das ist, ist ja auch was Besonderes. Na, aber letztlich, du kannst immer alles auf Bodenkarten runterbrechen. Das ist ja auch das Gute an deiner Sparte.
Am Ende, ja.
Es ist immer irgendwie Bodenkarten.
Brauchen wir Karten.
Ja, und wenn ihr noch irgendwas braucht von uns, irgendwelche Hinweise vielleicht auch habt, Anmerkungen oder allgemein mal Feedback geben wollt, dann ist die E-Mail-Adresse info@zollcast.de. Natürlich die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus könnt ihr uns in diversen sozialen Medien kontaktieren, die ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge findet. Mareile, jetzt ist schon spät, würde ich mal sagen. Jetzt mummeln wir uns hier noch ein bisschen ein, gucken Fernsehen oder so, wa? Was man so
trinken
am Sonntag.
Beide noch einen Erkältungstee.
Ja, ja, das ist auch mal, ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gehört, ja, dass wir beide ein bisschen erkältet sind, aber wir haben es überstanden.
Ja.
Die Leute wieder voll zu sülzen und ich würde sagen, wir sagen einfach kurz und schnörkellos an dieser Stelle Tschüss, bis
genau,
zum nächsten
tschüss,
Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soilcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.